Herzlich willkommen beim Fehbayer SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 56. Podcast von Fehbayer SportsTech. Heute habe ich zu Gast Professor Dr. Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln vom Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin. Wir wollen heute so ein bisschen eine kleine Reihe starten, die hoffentlich auch in Zukunft dann noch Bestand hat. Wir merken immer wieder alle in unserer Arbeit, dass die Verzahnung von Wissenschaft und Praxis, ja, ich sag mal, noch Optimierungspotenzial hat. Und um eben dem ganzen Thema auch hier in unserem Podcast einfach einen Raum, einen Platz zu geben, möchten wir eben ja gern einen Beitrag zu dieser Verzahnung leisten und auch immer mal wieder eben Wissenschaftler einladen. So, das ist der Grund, warum der Professor Dr. Bloch sich heute hier befindet. Er ist gerade im Büro an der Sporthochschule Köln. Lieber Herr Professor Dr. Bloch, wie geht es Ihnen?
Guten Tag, mir geht's gut und ich freue mich auch auf das Interview und die Fragen.
Wunderbar. Wir haben auch ein paar, wie ich finde, einen sehr, sehr spannenden Themenmix ausgesucht. Vielleicht tatsächlich mal vorneweg. Also ich kenne Sie zumindest mal dem Namen nach schon sehr, sehr lange. Auch immer wieder viele inhaltliche Schnittmengen gehabt. Und ich glaube, ich würde es mal so bezeichnen, Ihr Ruf als Biomarker-Papst ist Ihnen zumindest in meiner Wahrnehmung immer schon vorweg geeilt. Das ist auf jeden Fall immer noch ganz klar das, womit ich Sie in Verbindung bringe. Und dem würde ich mich auch gerne zu Anfang widmen. Sie sind nämlich gerade in einem sehr spannenden Projekt auch involviert. Das heißt ELSA. Da geht es eben dabei, nicht invasiv Glucose wie aber auch Laktat zu messen. Und Laktatmessung ist ja nach wie vor im Leistungssport ein großes, großes Thema. Wenn man das vereinfachen kann, indem man nicht mehr stechen muss, wäre das meiner Meinung nach ein Quantensprung. So viel erstmal von mir zur Intro. Ich würde es jetzt gerne an Sie übergeben, dass Sie uns einmal ein bisschen was von dem Projekt erzählen.
Ja, sehr gerne. Das ist ein Projekt, das von der Europäischen Union gesponsert wird und an dem Prinzip viele Forschungsinstitute und auch Firmen dran beteiligt sind. Was im Hintergrund steht, ist tatsächlich jetzt mal Messungen online dauerhaft von Glucose und Laktat unter verschiedensten Belastungsbedingungen. Das kann die Alltagsbelastung sein, das kann aber auch im Fußball zum Beispiel, im Prinzip beim Bundesligaspiel, das Profil sein, wie die Glucose und der Laktat sich verändert. Es ist minimal invasiv, das heißt, wir haben ganz kleine Nadeln auch dabei. Das heißt, es wird in Form von einem Pflaster am Schluss des Tages sein. Das heißt, so ein Pflaster, wie man das halt kennt, 4x4 cm, wird auf die Haut geklebt, ist auch nicht viel dicker als ein Pflaster oder etwa so dick wie ein Pflaster. Und die Nadeln sind mini, das heißt, die sind 0,6 mm lang. Dass sie ganz klein ein bisschen in die Haut hineingehen, das ist außerhalb der Schmerzgrenze. Also wir haben ja auch sehr Schmerzsensoren in der Haut und da wird in der Flüssigkeit in der Haut wird im Prinzip werden die Moleküle gemessen. Und die Flüssigkeit der Haut ist eigentlich schon ein ganz guter Träger, hat wenig Störartefakte dabei und dann kann man im Endeffekt am Ende Laktat und Glucose halt praktisch abgreifen. Es gibt so ähnliche Systeme für Glucose schon, wo wir so Patches haben. Die haben längere Nadeln, das muss man auch sagen.
Vielleicht hier mal konkret, also das mir bekannteste System ist der Freestyle Libre von Abbott. Das ist ja, ich glaube, das ist sogar Plastik und das ist ein bisschen erhabener. Ja. Die machen im Moment Glucose oder es ist ein reiner Glucosemesser. Wenn man das jetzt damit mal vergleicht, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist doch bei Ihnen mehr ein Pflaster und weniger dieser Patch. Die Nadeln gehen wahrscheinlich weniger tief rein bei Ihnen. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen nochmal abgrenzen.
Ja, das kann man ganz konkret darstellen. Also die Nadel beim Freestyle Libre ist einfach 10-mal länger.
Okay.
Die ist auch nicht super lang, aber die ist 10-mal länger und die geht natürlich dann schon ein bisschen mehr in die Haut hinein. Der Patch ist wesentlich mehr, das ist wie so ein Plastikteil halt. Von der Größe her ziemlich ähnlich, aber ist deutlich höher, wird auf die Haut geklebt, kann dann Glukose messen. Nachteil ist, momentan bei dem System, wenn man im Prinzip die Glukose auslesen möchte, dann muss man im Prinzip das Detektionsgerät dranhalten und dann kann man im Prinzip diese Werte dann auf seinem Smartphone dann auch sehen.
Ja.
Und das ELSA-System ist eigentlich ein Sprung weiter in der Entwicklung, ein deutscher Sprung weiter in der Entwicklung, weil hier im Prinzip eine Reihe von neuen Technologien mit eingebracht werden und was ein ganz zentraler Punkt ist, in diesem Pflaster steckt im Prinzip nicht nur die Analyse, das Analysesystem drin, sondern in dem Pflaster steckt auch der Sender und alles drin. Das heißt also, das Pflaster überträgt sofort auf eine Empfangsstation auf Ihrem Smartphone. Das liegt dann am Smartphone dran, ist praktisch so eine Platte unten drunter in der Hülle und da ist die Kontaktfläche Smartphone, man kann das auch auf den Computer übertragen, man kann das auf andere Systeme übertragen. Das Wesentliche ist, damit können Sie es auch online in die Cloud bringen und damit sind wir voll im Monitoring für den Nutzer direkt. Ich gehe mal von einem Sportler aus, der jetzt sagen wir mal sein Marathon läuft. Wir hatten ja jetzt Berlin-Marathon und dann möchte man ja auch schon wissen, nicht nur die Herzfrequenz, man möchte auch wissen, wo man dann auch so mit seinem Stoffwechsel steht, ob dann jetzt so der Bereich kommt, wo es nicht mehr lange geht.
Ja.
Und da ist natürlich sehr schön zu sehen, habe ich noch genug Glukose im Blut und habe ich nicht zu viel Laktat im Blut.
Ja, sehr spannend. Das heißt, es ist eine Echtzeitmessung möglich und so wie ich sie jetzt verstanden habe, ist es auch so, dass da in irgendeiner Form nochmal ein Plättchen für die Übertragung der Daten benötigt wird, was entweder an einem Smartphone oder an einem anderen Ort angebracht wird.
Ja, das für das Smartphone wird ein Plättchen benötigt. Man könnte im Computer auch einen Stick nehmen, mit dem man das im Prinzip macht. Aber wir müssen es ja auch von der Praktikabilität und von der Nutzbarkeit für jedermann im Prinzip darstellen. Und wenn man jetzt mal von der gewöhnlichen Anwendung geht, und dann würde ich jetzt schon sagen, Smartphone ist das, was man hat. Oder wenn ich habe ein iPad, dann kann man es auch damit machen. Also ja, ohne Werbung zu machen. Und damit kann man ganz gut arbeiten und man sieht dann die Werte direkt.
Ja.
Das will ich
ja das ist, haben. Wie ich das schon gesagt habe, das hat natürlich tatsächlich das Potenzial, da wirklich nicht nur für die bestehende Leistungsdiagnostik wirklich einen Quantensprung zu bedeuten, sondern ja auch, wie Sie es gerade selber gesagt haben, das eröffnet natürlich auch viele neue Anwendungsfälle, die so in der Form gar nicht möglich waren. Jetzt fragen sich viele sicherlich, wann kann ich das testen und was kostet mich das? Was können Sie dazu schon sagen?
Ja, gut, es ist noch ein bisschen Entwicklungsarbeit. Das heißt, so ein Pflaster, so ein Patch, der entwickelt sich von selber und das sind sehr, sehr viele im Prinzip neue Entwicklungen nötig.
Mhm.
Angefangen von den Nadeln, die Enzyme, die Messung machen, bis hin zum Analysator, hin zur Übertragung und im Prinzip auch zur Batterie. Denn das ganze Ding braucht auch Energie und das muss alles dann auch in einem umweltverträglichen, wieder recycelbaren System sein. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Gut, dann geht mir jetzt auf Printtechnologie. Also, wenn wir jetzt mal sehen, wir sind jetzt in der Stufe, dass wir im nächsten Jahr den soweit fertigen Prototyp haben. Dann wird das Ganze validiert. Und dann kommt nachher im Prinzip noch ein Schritt, wo das dann in Medizin oder in ein Produkt umgesetzt wird. Ich will jetzt sagen, ein Medizinprodukt, sondern es ist ein Messwert, es ist ein Wearable umgesetzt wird. Und realistisch gesehen würde ich jetzt mal sagen, 2024 ist es verfügbar und dann sollte man es auch haben. Also früher schön, würden wir uns freuen, aber realistisch gesehen glaube ich nicht, dass es früher so weit ist, dass es dann für jedermann zu haben ist. Ich meine, wir müssen vorher auch vieles an Entwicklungsschritten noch machen. Und was ist, dieses System muss noch kalibriert werden. Weil wir sind ja im Prinzip momentan gewöhnt, Laktatglucose aus dem Blut zu messen. Und jetzt messen wir es halt aus der Zwischenzellflüssigkeit im Gewebe. Ja. Fast besser, weil das mehr noch der Situation als in den Organen und Geweben entspricht. Aber trotzdem brauchst du eine Normierung. Und man muss im Prinzip auch gucken, ob es in allen Bereichen richtig arbeitet und ob wir im Prinzip dann die physiologisch erreichbaren Konzentrationen im Prinzip dann sehr, sehr gut abfassen. Ja. Abgreifen.
Hört sich alles sehr vielversprechend an. Für diejenigen, die sich da nochmal einlesen wollen, ELSA, ELSAH am Ende, dann findet man das auch online auch und kann das ein bisschen auf dem Schirm behalten. Jetzt habe ich Sie ja mit Pauken und Trompeten als der Biomarker-Papst angekündigt. Jetzt müssen wir da natürlich auch nochmal näher drauf eingehen. Genau, das heißt, es ist ja nicht nur Glucose und Laktaten, mit denen Sie sich hervorragend auskennen, sondern das Spektrum an Biomarkern ist ja gigantisch. Natürlich beschäftigen Sie sich da mit Fokus auf die Sportmedizin. Genau, das heißt, das, was wir, glaube ich, wenn wir jetzt mal zumindest mal erstmal im Fußball bleiben, was relativ verbreitet ist, ist ja CK, gerade im Monitoring, teilweise noch Urea, aber ich glaube, zu CK kann man da vordergründig nennen. Vielleicht steigen wir damit mal ein, weil CK ja durchaus ein Biomarker ist, der zwar einerseits sehr etabliert ist, andererseits ja aber auch immer wieder sehr umstritten. Was ist denn Ihre Meinung zu CK?
Naja, meine Meinung zu CK, Kreatinkinase, ist relativ einfach eigentlich. Ist ein Marker, den man nutzen kann. Die Frage ist immer nur, für was ich ihn nutze. Und wir nutzen ihn ja normalerweise, um muskuläre Belastung im Prinzip darzustellen. Und auch muskuläre Schädigung wird häufig gesagt. Und da bin ich nicht ganz einverstanden damit. Weil CK ist kein klassischer muskulärer Schädigungsmarker, sondern es ist ein muskulärer Belastungsmarker. Und der kommt auch mit einer gewissen Verzögerung erst. Also wenn Sie jetzt ein hartes Training machen, Sie laufen mal so eine Stunde lang einen Berg runter, dann relativ schnell, das ist eine ziemlich harte Muskelbelastung, dann kann es gut sein, wenn Sie das nicht gewöhnt sind, dass am nächsten Tag oder am übernächsten Tag Ihr CK-Wert richtig durch die Decke geht. Gut, so. Was der Muskel dann im Prinzip macht, der schleust einfach auch dieses CK aus, weil das ist eigentlich in der Zelle drin. Und dann wird es aus dem Muskel freigesetzt, aus den Muskelzellen oder Muskelfasern und wird dann ins Blut abgegeben. Und dort misst man es dann. Und dann sieht man im Prinzip, ob jetzt letztendlich die Muskelfasern sich da ein bisschen entlasten von dem CK. Dann kommen die auf einen anderen Energiestatus. Und gehen eigentlich in Schonhaltung, so würde ich es jetzt aussehen. Das ist für mich die richtige Interpretation. So, also, wenn wir es jetzt einsetzen, zum Beispiel im Fußball, wird es ja häufig, es gibt viele Fußballvereine, die das täglich machen, morgens kleinen Stich, ein bisschen Kapillarblut abgenommen, am Ohr deiner Fingerwehre und dann wird analysiert und dann sagt, der CK-Wert ist jetzt im Prinzip ums Dreifache von gestern auf heute gestiegen. Naja, dann würde ich jetzt sagen, Muskulatur ist schon ein bisschen müde, müssen wir jetzt im Prinzip im Training mal ein bisschen runtergehen. Und wenn man das so macht und individuelle Profile macht, ist CK ein guter Marker.
Ja, super. Ja.
Also von daher kann man es nutzen. Es ist natürlich so, wir wären als Wissenschaftler im Prinzip nicht an einem richtigen Platz, wenn wir damit zufrieden wären. Und wenn wir sagen würden, damit kann man alles abgreifen. Natürlich suchen wir immer nach neuen Markern. Und neue Marker erfinden wir dann, wenn wir verstehen, wie biologische Systeme funktionieren. Das ist eigentlich das, was ich mache. Also ich beschäftige mich mit solchen biologischen Systemen, Reaktionen auf Belastung, auch im Muskel und so weiter. Und dann guckt man tiefer in den Muskel hinein und sieht man im Prinzip bestimmte Marker, die sich verändern. Das können Proteine sein, das können im Prinzip auch Metabolite sein, Glucose, Laktat zum Beispiel ist auch ein Metabolit, der aus dem Muskel kommt, der eine gewisse Aussage über den Stoffwechsel des Muskels gibt. Von daher ist das eigentlich gar nicht so weit weg. So, jetzt haben wir aber in vielen Studien und wir haben da auch wissenschaftliche Projekte, die schon tiefergehend sind, tatsächlich sehr stark in der Grundlagenforschung, wo wir dann im Prinzip zum Beispiel gucken, was ein Krafttraining macht und welche Moleküle beim Krafttraining im Prinzip in der Zelle aus einer festen Position in eine löslichen Position gehen. Und die können dann auch rausgehen. Und solche Marker, das sind vielleicht die Marker für die Zukunft, wo man dann wirklich sagen kann, ich mache eine ganz harte Belastung und sehe danach relativ direkt, ob im Prinzip der Marker ansteigt und ob wir eine sehr starke, momentane, hohe Muskelbelastung haben.
Das schauen Sie auf muskulärer Ebene oder auf, Sie hatten eben auch gerade das Beispiel auf Stoffwechselebene oder auf metabolischer Ebene
gemacht. Ja, wir schauen das tatsächlich ja. Muskel an. Also wir in der Studie können wir ja ein bisschen invasiver sein. Das heißt, wir machen dann ein Krafttraining, gehen mal mit der Nadel in den Muskel hinein und nehmen ein ganz kleines Stück Muskelgewebe. Mhm. Und das messen wir dann im Prinzip danach. Und dann schauen wir zu verschiedenen Zeitpunkten und versuchen dann möglichst viel daraus zu lernen, wie der Muskel sich am Schluss des Tages verändert. Und das ist schon faszinierend.
Gibt es da schon erste Zwischenergebnisse oder Tendenzen, die Sie mit uns teilen können?
Ja, es gibt schon, wir haben natürlich schon eine Reihe von Ergebnissen und wir haben auch schon einiges davon publiziert, so ist es nicht. Ja. Ich sehe da also ein paar Kandidaten schon an Molekülen, die im Prinzip dann gerade aus dem Muskel freigesetzt werden. Außer gibt es die Myofilamente, die sind verankert in so Zwischenscheiben. Und diese Zwischenscheiben, die reagieren sehr sensitiv auf hohe Belastungen. Mhm. Insbesondere, wenn man exzentrisch belastet. Also das ist ja eigentlich die höchste Belastung für den Muskel. Ja. Und da ist es so, dass die freigesetzt werden. Die steuern dann in der Muskelfaser sowohl den Proteinauf- als auch Abbau und sind im Prinzip an der Regulation der Erneuerung des Muskels beteiligt. Wenn die aber freigesetzt werden, dann gehen die auch teilweise aus der Zelle raus und das wären so Marker, die man dann auch messen kann.
Okay, das macht Sinn, ja. Ja, okay. Genau, sehr, sehr spannend, was Sie da auch im Krafttraining tun. Wo ich auch selber immer wieder oft nachgefragt wird, ist die Fragestellung, wie kann man eigentlich die Belastung auf neuronaler Ebene eigentlich am besten erfassen? Jetzt kann man sich dem Thema über die Myomarker-Ebene nähern, natürlich auch über andere Einflugschneisen, aber wenn wir jetzt hier Sie mal im Podcast haben, würde ich natürlich dann in erster Linie mich dem Thema Biomarker widmen, es sei denn, Sie haben da noch andere Themen, die Sie da allgemein für empfehlen würden.
Ja gut, das Gehirn ist natürlich, wenn ich das jetzt mal vom Stoffwechsel her sehe und von dem, schon abgeschottet. Und das macht uns eigentlich das Problem. Periphere Biomarker, die wir im Blut messen, geben immer nur ein relativiertes Bild oder ein eingeschränktes Bild von dem, was im Gehirn passiert. Und es ist einfach so, dass wir das Gehirn abgeschottet haben über die Blut-Hirn-Schranke und damit gehen viele Moleküle einfach nicht drüber. Mhm. Und wenn sie drüber gehen, meistens auch über aktive Transportprozesse, das ist sehr gesteuert. Das ist gut so, weil das Gehirn ist mal von unserem Körper weg und wir dürfen im Körper einigen Unsinn machen, aber das Gehirn ist abgeschottet. Okay, gut. Also von daher ganz gut. Und wenn wir im Körper auch Entzündungen haben, dann muss das nicht aufs Gehirn kommen. Dafür ist es auch abgeschottet. Aber jetzt kommen wir zur Krux. Die Krux ist einfach die, dass wir dann im Prinzip halt schlecht messen können, was im Gehirn passiert. Mhm. Die Techniken, die wir machen, also im Blut Biomarker zu finden, die sagen, was jetzt gerade im Gehirn an Stoffwechsel abläuft, das ist relativ schwierig, ja. Weil nur ein Teil dieser Marker drüber gegangen ist. Eine andere Sache ist, mit der wir uns schon beschäftigen, ist die Frage, wenn wir jetzt Sport treiben und dann kommuniziert ja letztendlich unser Muskel auch irgendwo mit dem Gehirn und diese Kommunikation findet häufig auch über Faktoren statt, über Metabolite statt oder über hormonähnliche Substanzen, die dann tatsächlich teilweise über die Blut-Hirn-Schranke gehen können. Was bei uns momentan so ein Favorit ist, das macht auch einer meiner ehemaligen Postdocs, also Arbeitsgruppenleiter, der jetzt eigene Professur hat, der intensiv beschäftigt sich mit dem Tryptophan-Stoffwechsel. Weil Tryptophan...
Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht verstanden.
Mit Tryptophan-Stoffwechsel. Das ist Vorprodukt vom Serotonin, aber auch von anderen Stoffen. Und durch die körperliche Aktivität im Muskel wird dieses Tryptophan in verschiedene andere Metabolite umgewandelt. Und diese Metabolite können dann im Prinzip entweder durch die Bluthirnschranke gehen oder nicht durch die Bluthirnschranke gehen. Mhm. Und damit wird das Gehirn im Prinzip beeinflusst. Ein anderer Faktor, ganz simpel, ist, dass der Muskel kommuniziert über Laktat mit dem Gehirn, weil das Gehirn ist ein Laktatverbraucher. Also das, was die meisten gar nicht so wissen. Ich kann Glucose verbrennen, Fette kann das Gehirn nicht gut verbrennen, aber Glucose verbrennt es meistens, also Kohlenhydrate, und alternativ verbrennt es im Prinzip Laktat. Und im Gehirn wird Glucose auch zum Teil erstmal in den Fütterzellen, in Ammenzellen zu Laktat gemacht und dann geht es in die Neurone. Wenn wir uns jetzt belasten, dann produzieren wir Laktat im Blut und Laktat kann tatsächlich über die Bluthirnschranke transportiert werden. Und ich sage dann immer gerne, Futter fürs Gehirn. Das heißt, ihr lauft und macht Belastung und gibt Futter fürs Gehirn. Also man kann dann schon im Prinzip jetzt so eine gewisse Kommunikation festmachen. Aber kommen wir zurück zu dem Punkt Aktivitätsmessungen im Gehirn und was da so passiert. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Wir können natürlich heute mit Hightech-Systemen im Prinzip natürlich schon arbeiten. Also wir können ein funktionelles Magnetresonanz-Imaging machen und also was man so Magnetresonanz-Tomographie nennt oder MRT nennt. Das kann man auch funktionell machen. Man kann im Prinzip Positionen, Emissionstomographie machen, alles schwierige Namen. In letzter Konsequenz kann ich dann bildlich darstellen, welche Teile meines Gehirns im Prinzip gerade aktiv sind. Das ist so. Und ich kann natürlich auch mir so eine Haube aufsetzen. Die gibt es mittlerweile auch mit Tragekomfort, um ein Elektroenzephalogramm zu machen. Also die elektrischen Ströme des Gehirns abzuleiten. Aber Problem, Oberfläche.
Abzuleiten, also zu messen, meinen Sie?
Zu messen und dann kann ich im Prinzip sagen, an der Stelle arbeitet mein Gehirn jetzt gerade oder hier arbeitet es.
Ja.
Also das geht schon und das ist Aktivitätsmessung. Oder wir gucken nach der Durchblutung. Das können wir auch, das macht man heute mit Lichtsensoren. Man gibt Licht rein und schaut, was reflektiert wird und was absorbiert wird. Und dann kann man je nach Wellenlänge dann am Schluss sagen, ja, da ist in dem Bereich ist mehr oder weniger Arbeit. Aber auch diese Verfahren haben schon Limitationen, weil das Gehirn eigentlich gut abgeschottet ist. Da gibt es richtig dicke Schädelkalotte drumherum, also Knochen. Macht sich nicht so gut für die Messung und wir kriegen von innen nach außen immer ganz gute Messsignale. Die Oberfläche kann man gut abgreifen, aber tief im Gehirn greift man nicht alles ab. Gut, das ist im Endeffekt so. Und ansonsten versuchen wir natürlich manchmal auch in der Peripherie das Ganze abzugreifen, indem wir nämlich das abgreifen, gerade auch bei der Bewegung, was das Gehirn gerade veranlasst. Also das heißt, die Muskelaktivität, die ich induziere, dadurch, dass ich im Prinzip mein Gehirn arbeiten lasse, die kann ich natürlich schon abgreifen. Also indirekt habe ich da auch schon gewisse Möglichkeiten, das zu machen. Aber summa summarum, auf der Schiene der Biomarker schwierig.
Ja, okay.
Wenn ich physiologische oder solche Hightech-Systeme nehme, dann wird's möglich. Aber es ist halt kostenintensiv und noch lange nicht an dem Punkt, wo wir es in der Praxis für das Training nutzen könnten oder für den Sport.
Das ist ja immer so diese praktische Ableitungsebene, da eben nochmal, also Sie haben jetzt einerseits beschrieben, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht auch eher theoretisch. Die Frage ist ja tatsächlich, wenn jetzt ein Trainer sagt, okay, ich möchte nach den praxistauglichen Möglichkeiten, die es aktuell gibt, die zentral neuronale Belastung messen können, was würden Sie ihm empfehlen? Es gibt ja das Stichwort Griffkraft, dass man darüber gehen kann. Würden Sie das empfehlen oder haben Sie was, wo Sie sagen, wenn ich mir anschaue, was es gibt, dann kann man sich über den Weg da am besten nähern.
Kann man nehmen, ist eigentlich eine alte Marke. Wir wenden den vor allem auch bei unseren Patientengruppen an, also da, wo auch schon Einschränkungen da sind und dann ist die Griffkraft schon ganz gerne im Prinzip ein Parameter. Aber wenn ich Griffkraft messe, messe ich natürlich nicht nur die neuronale Seite, sondern ich messe auch das, was im Muskel
sowohl als auch
möglich ist, dann muss ich dann schon in letzter Konsequenz auch einen Stimulus setzen. Kann ich auch machen, aber dann wird es technisch schon aufwendiger. Auf der anderen Seite, die messen natürlich auch, wenn sie zum Beispiel Herzfrequenzvariabilität messen, dann messen sie einen Teil ihres Nervensystems. Und da messen wir im Prinzip einen wichtigen Teil unseres Nervensystems, nämlich das vegetative Nervensystem, das die Organfunktionen steuert, die für die Leistung, für die Belastung wichtig sind. Und so haben wir natürlich auch Sensoren, mit denen wir auch arbeiten können. Also Herzfrequenzvariabilität ist durchaus ein Marker, mit dem wir uns über bestimmte Bereiche der neuronalen Aktivität, auch der zentralen neuronalen Aktivität, ein Bild machen können. Und das ist kostengünstig und in letzter Konsequenz auch schon praktikabel, weil die
Absolut, wir haben
so viele Variables, die die Herzfrequenzvariabilität messen können. Also die Frage ist immer, ob es an der richtigen Stelle ist, ob ich jetzt meine Uhr habe, die das machen kann, oder ob ich Sensoren an der Brust habe oder sowas. Naja.
Ja.
Aber wenn Sie eine gute, ein gutes Variable haben, eine gute Uhr oder sowas, die macht es.
Genau, das heißt, so wie ich Sie verstanden habe, HRV misst eher das Vegetative, weniger das Zentrale. Nichtsdestotrotz kann man sich durchaus über HRV dem Zentralen annähern.
Im Prinzip ist es so, dass die HRV und das vegetative Nervensystem hat seinen Ursprung im zentralen Nervensystem und es ist halt im Prinzip ein tiefer gelegenes, ein uraltes Teil des Nervensystems. Im Nervensystem haben wir so eine aufsteigende Hierarchie, so wie es gewachsen ist. Gell? Und die Herzfrequenzvariabilität wird halt in unserem unteren Teil, im Hirnstamm gemacht, da wo wir im Prinzip die Organe steuern, primitiven Reflexe machen, noch keine Denkprozesse mit reinbringen. Trotzdem ist es so, Ihre Herzfrequenzvariabilität wird schon ausschlagen, wenn Sie anfangen, Stress zu haben. Dann werden Sie es merken. Also da geht auch die Herzfrequenz hoch. Man kann es sehr schön messen. Ich habe ein tolles Beispiel dafür. Eine unserer Doktorandin hatte Doktorprüfung gehabt und hat die ganze Zeit während der Doktorprüfung einen Brustgurt getragen. Aber das Interessante dabei war, nachher hat sie es ausgelesen. Und sie hat tatsächlich während der ganzen Prüfung eigentlich gestanden und kaum sich bewegt und hatte eine Herzfrequenz im Durchschnitt von 177.
So. Oh, wow. Das ist extrem.
Also wir als Prüfer waren ziemlich entspannt.
Aber sie
war schon vollständig unter Strom. Also was ist es, was da passiert ist? Das ist natürlich im Prinzip ein Abbild an einer bestimmten Stelle dessen, was im Gehirn passiert. Also die Frage, ob wir das immer interpretieren und lesen können und wie viele Artefakte damit reinkommen, wie viele Störgrößen und so weiter, das ist eine andere Sache. Das ist gar nicht so trivial, deswegen ist Herzfrequenzvariabilität gut messbar, aber schwer interpretierbar.
Okay, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Also HRV haben wir tatsächlich in dem einen oder anderen Podcast zumindest mal schon gestriffen. Ich selber trage ja auch seit Jahren hier diesen Ora-Ring, der auch jede Nacht meine HF und HRV aufzeichnet. Und ich für mich, N gleich 1, erkenne da sehr viele Muster, die sicherlich auch übereinstimmen mit einer größeren Stichprobe. Erkenne da eben sehr viel Muster und vieles passt zusammen und macht Sinn. Aber ich sehe eben auch immer wieder, dass gewisse Abweichungen von meiner HRV-Baseline ja schwer nachzuvollziehen sind, für mich zumindest subjektiv, wo du dann schon auch merkst, okay, da scheint noch ein bisschen was anderes im Hintergrund zu laufen, was eben die HRV auch beeinflusst. Gerade auch Stichwort Hormone bei uns Frauen, aber auch andere weitere Themen.
Ja, da mit Sicherheit, weil es ist im Prinzip diese... Also wir würden das im Fachbegriff neurohumorale Interaktion sehen. Also das heißt, unsere Hormone spielen bei unserer Regulation unseres Nervensystems schon eine ziemlich wichtige Rolle.
Ja.
Und das ist ein Wechselspiel, das ist schon ganz klar. Aber es gibt auch ganz einfache Faktoren, die zum Beispiel dann so Ausschläge machen. Die Herzfrequenzvariabilität ist extrem abhängig von der Beatmung. Weil,
Beatmung?
Ja, die Atmung ist, das ist, wir haben ein sehr, sehr schönes Projekt gehabt, also eine Bachelorarbeit, wo dann ein Bachelorstudent mal verglichen hat an der Ruderstrecke, was passiert, wenn man die Ruderstrecke entlangläuft mit der Herzfrequenzvariabilität im Belastungsbereich oder wenn man im Ruderboot steht, sitzt und rudert.
Mhm.
Und es ist tatsächlich komplett anders, weil beim Rudern habe ich eine Zwangsatmung und das spiegelt sich in der Herzfrequenzvariabilität wieder. Und die ist viel stärker als beim Laufen.
Ja, 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 da gibt es ja auch diese Biofeedback-Methoden, mit denen man über Atmung auch gezielt die HRV dann beeinflussen kann. Ne?
Ja, ja, genau, das machen sie. Darüber Biofeedback-Methoden, sie können es auch im Prinzip, zum Beispiel Yoga, ist eigentlich Biofeedback, weil sie machen Positionen und wenn sie bestimmte Positionen machen, dann machen sie einen gezielten Stimulus oder sie induzieren einen gezielten Stimulus fürs vegetative Nervensystem und dann verändert sich im Prinzip die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität, Blutdruck auch und so weiter. Also da haben sie einen komplexen Eingriff.
Ja, also mein Eindruck ist schon, dass das Thema HRV wahnsinnig an Popularität gewonnen hat in den letzten Jahren, auch weil die Wearables, wie Sie schon sagen, auch immer mehr die HRV überhaupt abbilden.
Hm.
Aber es kommen dadurch eben auch so Themen wie Atmung, gerade das Thema Atmung, was ich jetzt auch als sehr populär wahrnehme, weil man eben auch immer mehr durch die Messung auch konkret sehen kann, was die Atmung eben auch für einen massiven Einfluss hat. Und in Kombination mit Atmung, und da wären wir schon auch bei unserem nächsten Punkt, das wird sehr, sehr gerne mit Kälte kombiniert. Also einerseits gibt es ja diese Wim Hof-Methode, wo eben auch maßgeblich die Kälteadaption, ich sag mal, regelrecht trainiert wird, maßgeblich über die Atmung.
Mhm.
Aber eben, wie wir alle wissen, im Profisport ist Kälte als Mittel der Wahl zur Regeneration nach wie vor, was heißt nach wie vor oder gerade erst oder wie auch immer, sehr etabliert. Und das, genau, dem würde ich mich super gerne widmen, weil da gibt es auch teilweise sehr kontroverse Diskussionen. Wir haben ja erstmal grundsätzlich die Möglichkeit, ja, Kälte zu über Wasser, also Kältebecken anzuwenden oder aber eben auch Kälte über eine Kältekammer anzuwenden. Da würde mich jetzt wahnsinnig Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen zu interessieren. Wie weit gibt es da auch schon erste Anzeichen oder vielleicht sogar auch Studien, soweit ich weiß, ist die Studienlage dünn, die das eben untersuchen? Gibt es da einen tatsächlichen echten Effekt und vor allem, wir sind ja immer in einem Anpassungsprozess im Training. Wie wirkt da eben die Kälte und gibt es da Unterschiede zwischen Kammer und Becken?
Ja, gut. Tatsächlich ein schwieriges Thema, weil wenn man schaut, wird das oft mehr promotet, als es im Prinzip wissenschaftlich schon hart belegt ist. Also wir als Wissenschaftler schauen immer darauf, sind die Studien belastbar und kann man die Effekte im Prinzip dann wirklich valide nachzeichnen. Grundsätzlich hat Kälte natürlich einen Einfluss und das hat einen Einfluss im Prinzip auf den Stoffwechsel. Meistens wird es ja genutzt im Prinzip in der Regenerationsphase, und zwar in der direkten Regenerationsphase. Also das typische Eisbecken, also ich habe so ein Bild, Kabine Bayern München, da steht tatsächlich so ein Eisbecken, wo auch Eiswürfel reinkommen und dann kannst du da reingehen. Okay, Temperatur, naja, vielleicht 6, 8 Grad, ja, so in der Größenordnung mal 10 Grad. Und Körper wird runtergekühlt. Vorteil beim Wasser ist halt direkt auf der Oberfläche. Und dann versucht man im Prinzip letztendlich die Körpertemperatur zu reduzieren, die aber bei der Belastung halt hochgeht. Was man dadurch erreichen kann und was die Vorstellung halt ist, man versucht im Prinzip die Prozesse im Körper zu verlangsamen und den Stoffwechsel halt runterzufahren. Das Problem, wenn ich jetzt Belastung habe, dann fahre ich meinen Stoffwechsel hoch. Ich baue sehr viele Stoffwechsel zwischen Abfallprodukte auf, die Muskeln sich anhäufen oder auch im gesamten Körper anhäufen. Die stimulieren wieder im Prinzip Entzündungsreaktionen. Ich sag mal in Anführungszeichen Entzündungsreaktionen, das gehört aber bei der Belastung dazu. Und Das ist dann nachher etwas, was im Endeffekt auch den Regenerationsprozess stören kann. Also möchte ich im Endeffekt dann, dass das erstmal ein bisschen gestoppt ist. Dann gibt es nach der Kälte, kommt eine Phase, wo ich die Kälte wegnehme und dann macht der Körper genau das. Er wärmt sofort auf, sehr, sehr viel Blut ins System hinein. Wir nennen das reaktive Hyperämie und dann wird viel ausgeschwemmt. Also man stoppt im Prinzip, man versucht die Stoffwechselprozesse dadurch auch im Muskel zu steuern und man versucht im Prinzip Entzündungsprozesse, die dann nachher auch den Körper belasten können und die auch mal Schmerzen machen können, also das ist klar, zu reduzieren. Wie gut das gelingt, das ist so eine Sache, weil wir müssen natürlich immer schauen, wie tief geht überhaupt die Kälte in den Körper hinein. Oberflächliche Muskelschichten unter der Haut, die kriege ich vielleicht ganz gut, aber wenn es dann also 3-4 Zentimeter in den Körper hineingeht, also dicke Oberschenkelmuskeln, da komme ich in der Mitte nicht mehr hin. Da wird, wenn ich da Temperatur messe, habe ich kaum einen Temperaturgradient. Was ich natürlich mache, ich verteile auch das Blut um. Also wenn ich jetzt Kälte anwende, wird oben die Haut, damit gehen die Gefäße zu und ich zentralisiere, also ich, das so nennen wir das. Also ich konzentriere im Prinzip den Blutfluss auf die Muskulatur, auf die zentralen Organe und versorge die da halt besser. Also wenn ich das jetzt so erzähle, merkt man schon, es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen, die da angeschoben werden.
Ja.
Gut,
ja.
Wie gesagt, man kann das machen mit so einem Eisbad. Die Frage dabei ist im Prinzip, ob ich das jetzt passiv im Eisbad mache oder ob ich dann im Prinzip mich noch dabei bewege, weil das macht auch noch einen Unterschied. Weil wenn ich mich bewege, dann arbeitet noch ein bisschen die Muskulatur, pumpt im Prinzip noch zusätzlich solche Metabolite, solche Abfallprodukte aus der Muskulatur aus und es wird noch ein bisschen besser entspannt. Also das ist auch eine Methode, wie man da arbeiten kann. Ob man das jetzt unbedingt unter Kälte machen muss, kann man sich auch drüber streiten. Gibt es auch andere Ansätze, im Prinzip mit Immersion zu arbeiten. Gut, dann haben wir die Kältekammer. Das ist dann mal die harte Methode dran zu gehen. Klingt manchmal schlimmer als es ist. Also Sie können da mal minus 110, 120 Grad.
Deutlich kälter sollte man da vielleicht hier nochmal erwähnen.
Also es ist wirklich deutlich kälter. Also das ist minus 120 Grad, das wird schon häufig.
Ich glaube maximal 3 Minuten wird empfohlen, ne?
Ja.
Der Anwendungsdauer.
Ja. Genau. Und was im Prinzip der Körper da macht, der isoliert sich ein bisschen. Also die dürfen die Nase nicht an die Scheibe halten, weil dann ist sie angefroren. Das ist mit Sicherheit so. Wenn nämlich die direkte Kälteübertragung kommt oder die Hände, deswegen zieht man da besser Handschuhe an.
Ja.
Dann geht im Prinzip sofort die Kälte auf den Körper über oder umgekehrt. Die Wärme wird entzogen und dann gefriert es. Normalerweise hat man so einen kleinen Gasmantel und dann geht die Kälte langsam in den Körper hinein. Mehr als 3 Minuten sollte man tatsächlich nicht machen. Dann ist halt irgendwann aber auch da die Frage, wie tief geht es in den Körper hinein und was ist im Prinzip verkraftbar. Denn der Körper darf ja auch nicht zu sehr ausgekühlt werden, weil irgendwann, wenn die Organe runtergekühlt werden, dann geht auch die Organfunktion, die Organe verlieren an Funktion.
Das heißt, es ist so ein bisschen, wenn ich das jetzt interpretiere, das Kältebecken ist die definitiv etwas schonendere Variante, auch für den Gesamtorganismus, mit so wie die Studienlage im Moment ist, mit guten Ergebnissen, habe ich das so gut zusammengefasst?
Ja, es scheint so, also ich meine, hier bei uns an der Sporthochschule laufen ja im Prinzip schon die eine oder andere Studie, wo wir im Prinzip Kälteanwendungen dann machen. Und im regenerativen Bereich oder halt auch, was jetzt auch noch so ein Punkt war, den wir gar nicht besprochen haben, ist im Prinzip im Belastungsbereich halt unter Extrembedingungen. Also da haben wir ja auch immer wieder diese Frage, wie gehen wir vor? Das hatten wir jetzt in den letzten Jahren uns ein bisschen mehr gewidmet, die Frage Kälteanwendung bei Belastungen, also machen ein Hawaii-Triathlon und oder sowas und dann bei 35, 40 Grad im Schatten und da geht der Körper schon richtig in der Temperatur hoch und geht aus der optimalen Temperaturzone heraus. So. kennen das ja mit den Duschen, die dann da sind. Oder dann der ein oder andere, der sich im Prinzip so eine Eispackung auf den Kopf legt und damit läuft. Wir hatten da auch mal überlegt, wie man das mit Kühlwesten machen kann.
Ja.
Dass man im Prinzip halt Westen hat. Das Problem ist dann häufig, dass durch die Belastung halt relativ schnell die Kühlweste eine Wärmeweste wird.
Eine was, ne?
Eine Wärmeweste.
Ach so, ja. Ja, ja.
Ja, das taut und die Übertragung ist häufig nicht so gut. Und dann kommt ein Aspekt zu tragen.
Dass, kurzer Effekt.
Ja, ein kurzer Effekt und dann bildet sich im Prinzip so eine Isolationsschicht, weil die Übertragung dann nicht mehr richtig funktioniert. Von der, oder der Wärmeentzug nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Da haben wir jetzt auch in den vergangenen Jahren mit neuen Kühlwestensystemen gearbeitet, die eine Beimischung zum Beispiel von Carbon im Wasser haben und dann können die anders runtergekühlt werden und die halten einfach länger im Prinzip und dann misst man im Prinzip die Körperkerntemperatur.
Die messen Sie wie?
Ja, da schlucken Sie eine Kapsel. Die macht das alles. Also ja. Die Kapseln kommen dann irgendwann wieder raus.
Ja, da hatten und, wir hier auch mal den Ismail von Thermohuman. Die
genau,
das, machen das mit derselben Methode, ja.
Ja, das ist die klassische Methode, mit der können Sie es messen. Dann haben Sie ganz gut die Plattenbarstunden drin. Die Kapseln gibt es Direktsignale. Also das heißt, Sie können den Sensor dranhalten, aus das Messgerät. Und dann sehen Sie sofort, also nicht nachher erst aufgezeichnet. Und so eine Kapsel kann bis zu 2000 Werte aufzeichnen. Also das heißt, ich kriege den Verlauf zum Beispiel jetzt in so einer Wärmekammer, lass ich mal so einen Sportler bei 30 Grad in einer Saunakammer schwitzen und ihn richtig auspowern für eine Stunde und dann sehe ich halt, Körpertemperatur würde jetzt ohne Kühlung auf 40,5 hochgehen. Das ist normal. Mhm. Also wir würden sagen Fieber, aber... der Körper hat durchaus bei der Belastung ein Temperaturoptimum. Das liegt nicht bei 37 Grad, es liegt eher bei 38,5. Also das heißt, wir dürfen ein bisschen angewärmt sein, wie ein gutes Auto. Das ist heute auch nicht mehr so, aber man hat ja früher gesagt, man wärmt das Auto ein bisschen auf und dann bringt es richtig Leistung. Aber wenn es überhitzt, dann bringt es gar keine Leistung mehr. Genau, und so ist es ähnlich bei unserem Körper. Der hat auch so eine Temperaturregulation und wenn dann mal so 40 Grad erreicht sind, dann funktioniert auch der Muskel nicht mehr wirklich effizient und dann bricht das System irgendwann auch zusammen.
Ja, ja, ja. Das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade jetzt auch zuletzt in Tokio, wo wir es auch mit Extremtemperaturen zu tun hatten. Da ist natürlich auch die Frage, wie kann man eigentlich seine Athleten überhaupt auch nur annähernd auf diese extremen klimatischen Bedingungen vorbereiten, außer dass man halt vielleicht rechtzeitig vorher schon vor Ort noch das Trainingslager macht und auf Anpassung hofft. Nichtsdestotrotz bleibt das natürlich eine echte Herausforderung.
Ja, das ist so ein Punkt, da nutzen wir den. Wir haben ja von Natur aus ein Kühlsystem. Und unser natürliches Kühlsystem, unser effizientestes, gerade unter solchen Bedingungen, ist eigentlich unser Schwitzen. Weil beim Schwitzen wird Flüssigkeit auf der Oberfläche verdunstet und damit wird extrem viel Energie entzogen, weil wir Wasser in die Gasphase überführen. Das ist eigentlich die effizienteste Methode. Und deswegen ist es auch immer wichtig, den Körper
viel zu trinken,
richtig zu hydrieren. Und das ist auch eine Frage gewesen, die schon in den letzten Jahren, also kam die schon in Peking, war das so eine Sache, weil Peking ähnlich extreme Bedingungen hat wie Tokio. Ich weiß nicht, ob mehr oder weniger, aber da war schon die Frage, ob man im Prinzip den Flüssigkeitshaushalt des Körpers anders steuern kann. Im Grundsatz ist es so, auch da vielleicht eine kleine Empfehlung dazu, also ich mache ein gutes Kohlenhydratloading vor meinem Wettkampf und mit jedem Gramm Kohlenhydrate nehme ich etwa so 5 Gramm Wasser mit und jetzt verbrenne ich ja die Kohlenhydrate während des Laufens. Und dann wird weniger Wasser gebunden, steht mehr zum Schwitzen zur Verfügung. Und das ist auch etwas, was man dabei lernen kann. Schwitzen ist was man trainieren kann. Sie können im Prinzip innerhalb von 7 Tagen, das ist so in etwa die Zeit, können Sie die Schweißrate fast verdoppeln.
Und durch den Kohlenhydratekonsum?
Nee, durch Training in der Flüssigkeit, weil dann die Schweißdrüsen einfach besser arbeiten. Die arbeiten auch etwas anders. Weil das Problem immer beim Schwitzen ist, dass man ja nicht nur Wasser verliert, sondern man verliert auch wichtige Elektrolyte. Gut. Und da muss man drauf achten, denn diese Elektrolyte, wenn die kritisch runtergehen, dann hört der Muskel auf zu arbeiten, dann funktioniert vieles im Körper nicht mehr. Und das ist das, was man bei einer Hitzeadaptation macht. Da schaut man, dass man im Prinzip sich dran gewöhnt. Also ich war gestern Abend in der Sauna, mache ich auch Hitzeadaptation und ich gehe das häufiger mal hin und trainiere mich da drauf. Ich spitze dann auch richtig ordentlich.
Ja, super.
Klar, weiß natürlich auch, dass ich da... Aber wenn ich im Prinzip das häufig mache, dann ist mein Schweiß, enthält weniger Elektrolyte und mehr Wasser. Und das ist ganz wichtig. Also da muss man einfach drauf achten und das ist sowas, wo man arbeitet. Aber jetzt kommen wir zum Thema Tokio. Nicht so einfach, weil das funktioniert, wenn sie in die Sahara gehen, super. Sie schwitzen und sie trinken und da kühlt sich das runter. Gehen sie in Tokio rein, dann ist das Problem, dass die Luftfeuchtigkeit so hoch ist.
Ja.
Und dann verdunstet das Wasser nicht mehr richtig auf der Oberfläche und das ist das Problem, was dort auch augenscheinlich ein Problem gemacht hat. Also wir wissen ja, dass der Marathon verlegt worden ist, der in Tokio war, also höher gelegen, ich glaube, Sao Paulo war es, gell? Oder? Ja. Und na, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich weiß nur das. Und absolut in den Morgenstunden, weil sie kriegen das am Übertag
ja, dorthin. Stimmt, ja.
Ja. Und da ist natürlich die Frage, kann man mit intelligenten Textilien arbeiten, mit Kühlsystemen arbeiten, wobei wir dann auch wieder im Regelwerk sind, ob das erlaubt ist oder nicht. Also das ist jetzt ganz trivial.
Ja.
Aber was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist natürlich, sie brauchen dann auch die richtigen Kleidungsstücke.
Absolut, ja. Was auch nochmal ein spannendes Thema für sich ist, Smart Textiles.
Ja.
Das sprengt leider unseren Rahmen, aber vielleicht machen wir dazu ja nochmal eine extra Folge. Ich versuche das jetzt mal so am Ende des Podcasts schon bereits angelangt, nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Also wir haben erstmal über die große, bunte, teils oder größtenteils immer noch sehr recht unerforschte Welt der Biomarker gesprochen mit konkreten Projekten zum Thema Glucose und Laktat. Haben dann eben auch nochmal über CK gesprochen, was sicherlich auch gerade im Fußball, aber auch vielen anderen Spielsportarten doch ein sehr wichtiger Marker in der Praxis ist. Dann haben wir über das Thema Kälte gesprochen, ja, Sinnhaftigkeit habe ich ja vernommen, Kältekammer deutlich der deutlich angenehmere Weg, so würde ich es mal zusammenfassen. Dann haben wir über HRV gesprochen, ein Marker, der in den letzten Jahren doch enorm an Popularität gewonnen hat, eben auch gerade, weil die Messtechnik mittlerweile doch nicht nur verfügbar ist, sondern auch recht verlässlich messen kann. Und ich glaube, dass wir da eben auch noch ganz, ganz viele weitere neue Studien noch generieren werden und lernen werden. Und genau, über die Atmung sind wir dann auf das Kältethema zu sprechen gekommen, beziehungsweise dann auch von Kälte zu Wärme. Und genau, das Wärmetechnik, das Wärmethema ist natürlich sicherlich was, was sich nicht nur trainieren lässt, sondern eben, wo man eben, gerade wenn der Wettkampf dort stattfindet, sich ganz gezielt auch mit der einen oder anderen Maßnahme oder eben mit dem einen oder anderen Kleidungsstück sozusagen verbessert aufstellen kann. So, das war jetzt einmal die Susi.
Genau.
Wir sind tatsächlich damit am Ende. Es war sehr kurzweilig, gerade auch sehr kurzweilig dafür, dass es jetzt ja auch ein eher wissenschaftlich geprägter Podcast war. Und das ist natürlich immer eine Riesenherausforderung in der Wissenschaft, so kurz, knapp und bündig zu bleiben, weil die Prozesse dahinter noch deutlich komplexer sind. Aber ich finde, das haben wir gut hinbekommen. Und insofern an dieser Stelle vielen Dank an Sie, Professor Dr. Bloch, für die Einblicke, für das knackige Wissen, was Sie hier vermittelt haben. Und vielen Dank und alles Gute nach Köln an Sie.
Ja, vielen Dank. Gern gemacht.
Prima. Alles Gute. Tschüss.
Danke. Tschüss.